Pursuing protectionism is just like locking oneself in a dark room. While wind and rain may be kept outside, so are light and air. No one will emerge as a winner in a trade war. No one will emerge as a winner in a trade war.
Willkommen bei unserer Podcast-Serie zum Thema Protektionismus, 2000 Jahre und kein Ende. Mein Name ist Thomas Ertl, bin Professor für mittelalterliche Geschichte an der Freien Universität Berlin. Meine Gesprächspartner sind Expertinnen und Experten, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Eingangs hörten wir einen Satz aus einer Rede von Xi Jinping. Wir wollen diskutieren, ob der Präsident der Volksrepublik China recht hat. Ist Protektionismus ein finsterer, dunkler Raum, ohne Regen und ohne Sonne? Und falls ja, warum gibt es Protektionismus dann seit über 2000 Jahren?
So, ich freue mich sehr, dass ich heute Frau Professor Dr. Daniela Hacke hier bei uns begrüßen darf und mit ihr sprechen kann über das Thema Schutz für die Serenissima, Venedigs Pestpolitik im 16. und 17. Jahrhundert. Frau Hacke ist Professorin hier am Institut für Geschichte der frühen Neuzeit, eine Expertin für Venedig und andere Themen, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Daniela, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Ich würde gerne beginnen mit einer Frage, wie du überhaupt zu diesem Thema Venedig gekommen bist. Venedig in der frühen Neuzeit. War das ein Thema, das dich immer schon begleitet hat oder das du irgendwann entdeckt hast für dich und weshalb bist du ihm auch immer noch verbunden geblieben?
Ja, also in der Regel stellt man ja in seinen Büchern alles so zielgerichtet dar. In der Praxis ist es eigentlich komplett anders, so auch in meinem Fall. Also mich hat eigentlich deutsche oder deutschsprachige Geschichte tatsächlich nie interessiert. Ich hatte aber eine Faszination für italienische Geschichte, auch vor allen Dingen italienische Kulturgeschichte. Und auch für Historiker, die Ihnen vielleicht auch was sagen, wie Abi Warburg, Kulturhistoriker aus Hamburg, jüdischer Bankier, der nach London flüchten musste und das Warburg-Institut wurde gegründet. Mich haben dann aber auch Historiker wie Carlo Ginzburg interessiert, der in London und Los Angeles lehrte. Und ich hatte einen Freundeskreis an Italienern und einer dieser Italiener war Turiner. Und es gab eine Buchmesse in Turin. Und er kannte mich und wusste, dass ich mich für italienische Geschichte, aber auch für Frauengeschichte interessiere und sagte, Daniela, ich habe ein Buch gefunden von einer venezianischen Feministin, das musst du unbedingt lesen. Und diese Frau heißt Moderata Fonte. Ich habe das Buch dann auch gekauft. Ich war ein Jahr in Bologna und in dieser Zeit habe ich dieses Buch gelesen. Und daraus ist dann tatsächlich nach meiner Doktorarbeit auch eine deutsche Edition entstanden. Ich habe das dann übersetzt. Es ist ein faszinierender Dialog, wie ich finde, zählt zu Texten, die man dem frühneuzeitlichen Geschlechterstreit zuordnet. Also einfach gesagt ist das sowas wie so eine protofeministische Debatte, auch wenn der Feminismus da in der frühen Neuzeit ein bisschen anders abgehandelt wurde. Aber damit war ich schon mal in der frühen Neuzeit und in Italien und in Venedig und war begeistert. Ich habe darüber meine Magisterarbeit geschrieben, dann mit Ginzburg zusammen und in Hamburg und dachte, als Historikerin muss man ins Archiv und bin völlig blauäugig und naiv aufgebrochen nach Venedig ins Archiv. Ich habe mir das Testament dieser Frau bestellt und konnte einen Tag oder zwei Tage lang habe ich auf diese eine Seite gestarrt und konnte nichts lesen. Und dann habe ich langsam meine Nachbarn ganz schüchtern gefragt, ob sie mir helfen können. Ich habe dann wirklich versucht, Buchstabe an Buchstabe zu setzen, war dann aber mächtig stolz, weil ich es dann auch geschafft habe, irgendwann dieses Buch zu entziffern und hatte mir so aber auch ein Netzwerk tatsächlich an venezianischen Kollegen erarbeitet, auf die ich dann auch während meiner Doktorarbeit immer erzählen und auf die ich zurückgreifen konnte. Und nach dieser Magisterarbeit, das ist ja ein literarischer Text gewesen, hat mich dann interessiert, wie viel historische Realität ist eigentlich in diesem Dialog drin? Gibt es sowas dann eigentlich auch außerhalb eines literarischen Diskurses? Und das hat mich dann an an die venezianischen Gerichte letztendlich oder zu der Kriminalitätsgeschichte geführt. Ich habe dann nämlich meine Arbeit über Ehekonflikte in Venedig geschrieben, auch über einen langen Zeitraum vom 16. bis, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall, das 17. Jahrhundert war noch drin. Ich habe so einen ganzen Bestandteil aufgearbeitet. Sie müssen sich vorstellen, das sind sowas wie Ehescheidungsurkunden, auch wie sie halt in der heutigen Zeit ja entstehen. Und das Spannende daran ist tatsächlich, dass zur Verifizierung der Klagen, überwiegend von Frauen, die halt ihren Mann loswerden wollten, wurden sehr, sehr viele Zeugen ins Gericht geladen. Also das ist das, was man Zeugenverhörsprotokolle oder so auch in der deutschsprachigen Forschung nennt. Und da bekommen sie so detaillierte Einblicke halt in das private Leben, aber auch in Erfahrungen, in Erwartungen. Das fand ich sehr faszinierend. Und gleichzeitig habe ich mich damit natürlich auch in so einen Rechtsdiskurs halt begeben, erarbeitet habe und ja auch versucht, vom Beitrag halt auch zu so einer Sozialgeschichte der Stadt zu schreiben.
Gut, vielen Dank. Du bist ja Venedig nach wie vor sehr verbunden. Zuletzt hast du deine Herbstferien, glaube ich, dort verbracht. Wenn man wissenschaftlich Venedig verbunden bleibt, dann stellt man vor der Herausforderung, dass man mit diesen vielen unedierten Quellen zu tun hat. Wie schwierig ist denn die Sprache, das Italienische dieser Zeit oder das Venezianische dieser Zeit, und wie schwierig sind diese Quellen zu entziffern? Wie geordnet sind die Archive? Also was sind die Herausforderungen, wenn sich jemand auf Venedig in dieser Zeit einlassen will?
Also es sind ja mehrere Fragen. Ich beginne einfach mal mit der Sprache. Also man muss dann tatsächlich natürlich sehr gut Italienisch können, beziehungsweise muss man auch so ein paar venezianische Ausdrücke kennen, aber das eignet man sich eigentlich sehr schnell und sehr einfach an. Was ich tatsächlich sehr viel herausfordernder fand, war bei meinen Quellen, dass beispielsweise diese ganzen Prozessverfahren halt, also wenn die das Gericht zusammenkommt, das wurde alles in Latein niedergeschrieben. Aber in keinem Latein, wie wir das in der Schule lernen, sondern das ist eine Form des italienisierten Lateins gewesen. Und ich habe das dann dadurch bewältigt, dass ich halt wirklich immer wieder diese gleichen Quellen und Formulierungen gelesen habe. Also man stellt dann auch fest, es gibt eine Gesetzmäßigkeit. So erschließt man sich dann die Quellen. Also man braucht schon eine gewisse Hartnäckigkeit. Dafür sind dann aber die Schriften in der Regel viel einfacher als beispielsweise französische Schriften der frühen Neuzeit sind wirklich furchtbar zu lesen. Englische sind auch viel schwieriger. Ich finde auch deutschsprachige Quellen sind viel, viel schwieriger zu lesen. Also wenn man sich da so ein bisschen reingeschaut hat, dann geht es eigentlich. Was man eben braucht, und ich glaube, das trifft eigentlich auf jedes Archiv halt zu, nicht nur auf das Staatsarchiv, ist, dass man sich sehr gut mit der Geschichte auskennen muss, einer Stadt, einer Region, einer Republik oder auch eines Kolonialreiches, um die Quellen zu finden, die man sucht. Denn Archive sind in der Regel nach dem, Gott, Provinzial heißt es, oder?
Provenienz.
Provenienz, genau, danke schön. Provenienz-System geordnet, das heißt, man findet also es wird so eine alte Verwaltungsordnung halt beigehalten. Und wenn Sie beispielsweise etwas über den Handel zwischen Venedig und dem Osmanischen Reich herausfinden wollen, dann müssen Sie eben genau wissen, welche Menschen, Ämter, Magistraturen haben sich eigentlich mit diesen Bereichen beschäftigt. Und die Venezianer sind sehr eingebildet bis heute, also sehr ein eitles Volk. Das heißt, man darf und zudem auch noch als Ausländerin auch nicht mit allzu banalen Fragen halt an die Leute im Archiv herantreten. Dann hat man seinen Ruf ruiniert. Also man muss tatsächlich schon zeigen, dass man was weiß über die venezianische Quelle, Geschichte und auch würdig ist, diese Quellen zu studieren.
Schön. Das bist du offenbar. Das ist gut.
Inzwischen geworden.
Zudem bist du eine Expertin der Geschichte des Wissens und einer Geschichte der Sinne. Wie lässt sich du oder hast du das in der Vergangenheit schon mit deinen Beschäftigungen mit Venedig verbunden, mit deinen allgemeinen historischen Interessen? Und wie lässt sich sowas machen?
Also Sinne und Wissen ist ganz spannend. Das ist das, woran ich aktuell halt sitze. Ich habe das noch nicht ausprobieren können an der Geschichte Venedigs, aber ich glaube, das lässt sich tatsächlich wirklich sehr gut machen. Und das ist auch eines meiner Projekte, das ich gerne durchführen würde, weil das ein Projekt auch ist, das aus dem Archiv entstehen soll, weiß ich gar nicht, ob ich das tatsächlich schaffe, solange wie ich Professorin bin. Wahrscheinlich muss ich damit auf meine Emeritierung oder Pensionierung warten, dass ich das machen kann. Also wie kommt das überhaupt zusammen, Sinne und Wissen? Das ist ja auch irgendwie erklärungsbedürftig. Und was mich jetzt nicht interessiert, ist so eine, die Sinne als eine ästhetische Kategorie. Also mich interessiert jetzt nicht so sehr, wie fühlt sich irgendwie etwas an oder wie hat etwas gerochen. Das interessiert mich schon, aber es interessiert mich eigentlich nur, wenn es erkenntnisleitend ist. Und vielleicht kann ich das mal an zwei Beispielen konkretisieren. Das könnten dann beispielsweise auch zwei Kapitel halt sein in einem dann irgendwann zu schreibenden Buch. Denken Sie an Feuersbrünste. Also wir haben ja heute ein ausgeklügeltes Warnsystem eigentlich auch, um Feuer anzuzeigen. Das gibt es in Teilen tatsächlich eben in der Vormoderne oder in der frühen Neuzeit halt auch schon. Das ist so ein akustisches Alarmsystem. Das heißt, da sind irgendwie dann die Ohren wichtig, wenn wir an die Sinnesorgane denken. Was aber auch wichtig ist, ist tatsächlich die Nase. Also es gibt normative Ordnung in Städten, in süddeutschen Städten habe ich da tatsächlich auch schon mal einen Aufsatz zu gelesen. Da werden Wachleute eben angehalten, tatsächlich anzuschlagen, wenn es irgendwo verbrannt riecht. Denn eine Feuersbrunst sieht man nicht unbedingt zunächst mit den Augen, sondern wenn man sie sieht, ist es vielleicht auch schon zu spät. Also es gibt sozusagen da halt so eine bestimmte Wachsamkeit, die ein Staat oder eine Stadt halt irgendwie abfragt von ihren Untertanen und Untertanen, die aber auch bereit sind, sozusagen diese Wachsamkeit, diese sinnesbasierte Wachsamkeit dann irgendwie in den Dienst halt der Stadt, an der Gemeinwesen halt zu stellen. Das Gleiche könnte man sehr, sehr gut tatsächlich eben auch mit der Pest halt machen. Ich hole jetzt vielleicht einmal ein bisschen aus und sag was zur Miasmentheorie und den Zusammenhang zur Nase zu erläutern, denn bis zum 19. Jahrhundert war die Existenz von Bakterien, mit denen die Pest übertragen wurde, völlig unbekannt. Das gilt selbst eben auch noch für die Cholera. Mitte des 19. Jahrhunderts, sagen wir 1830er Jahre halt. Also, dass irgendetwas durch Bakterien übertragen wird, ist dann eine medizinische Entdeckung, die tatsächlich dann erst nach oder während der Bekämpfung der Cholera halt auftritt. Bis dahin nahm man an, dass sozusagen Miasmen, das kommt aus dem Griechischen und bedeutet sowas wie übler Gestank oder auch Fäulnis, dass es über die Luft übertragen wird. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas einatme, aber auch wo sich sozusagen etwas auf meinem Körper halt abgesetzt und legt, kann ich mich anstecken. Und diese Miasmentheorie ist dann auch sehr, sehr wichtig, um für die Art und Weise, wie die Pest bekämpft wurde und auch für die Schutzmaßnahmen, die halt ergriffen wurden. Und auch da, also übler Gestank, Geruch, ist tatsächlich eben auch wieder die Nase sehr wichtig. Also zum einen, weil die geschützt wurde. Die wurde geschützt. Und zum anderen auch, weil alles, wo es übel stank, sollte gereinigt, gesäubert werden. Das betrifft in Venedig nicht nur die Straßen, also die Kalle, sondern betrifft auch und gerade die Lagune. Es gibt seitdem, also auch im 16. Jahrhundert, auch von Ärzten über Traktate, Discorso Supralaria, also über die Luft, den Luftzustand der Lagune. Und es gibt auch Untersuchungen über die Qualität des Wassers in der Zeit halt schon. Also da schickt die venezianische Regierung ihre Beamten halt raus und lässt die vielen tausend Fischer in der Lagune befragen. Und die sollen eben sagen, ob sich das Aussehen des Wassers verändert hat, ob sich der Gestank verändert hat oder überhaupt der Geruch, muss man ja erst sagen, ob sich der Geruch verändert hat. Und dieses Wissen wird wiederum abgefragt und führt dann aber auch wiederum, was ich wirklich toll finde oder enorm finde oder interessant finde, halt zu neuen Gesetzesinitiativen in Venedig. Also da gibt es einen ganz engen Zusammenhang von, wenn Sie so wollen, eben auch Regierungshandeln und dem Zugriff auf diese, ja, ich habe das jetzt sinnesbasierte Wachsamkeit genannt. Und das ist für mich das, was mich
interessant. Also Wissen, Sinne und Pest gehören zumindest in Venedig unbedingt
zusammen. Bevor wir da im Detail darüber sprechen werden, noch eine Frage zu deinem Untersuchungszeitraum. Du willst dich konzentrieren auf die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts und die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. Was ist denn besonders an dieser Epoche? Sind es die Peste, Ausbrüche in Venedig oder gibt es auch noch andere Elemente, die in dieser Zeit für Venedig wichtig sind? Befindet sich Venedig, was man häufig aus medievistischer Perspektive annimmt, in dieser Zeit im Niedergang?
Jein, würde ich sagen. Also wichtig sind natürlich erstmal diese beiden Pestwellen, die ich untersuchen möchte, 1576, 1630er Jahre. Was man aber allgemein sagen kann, ist, dass Venedig natürlich auch in der Zeit erstmal sowas auch wie eine kulturelle Hochblüte erfährt. Also schauen Sie sich die Kirchen an, die entweder entstehen oder ausgestaltet werden, Stifteraltäre etc. Was vielleicht für HistorikerInnen nochmal wichtiger ist, ist, dass im 16. Jahrhundert der Mythos von Venedig als eine freie, gerechte, weise Republik seine vollste Ausprägung erhält durch Gaspar Contarini. Und dass dieser Mythos sich auch niederschlägt in einer Reihe von Prozessionen, also der wird permanent und ständig inszeniert, führt aber auch zum Um- und Ausbau der, des Markusplatzes. So wie Sie ihn jetzt kennen, ist er im 16. Jahrhundert entstanden. Und es gibt auch natürlich weiterhin halt irgendwie, kann man, wenn man das will, halt die kulturelle Feste untersuchen. Diplomatische Kontakte gibt es ja auch weiter, auch gerade mit den Osmanen in dieser Zeit. Was es auch gibt, also 16. bis 17. Jahrhundert, ist für Frühneuzeitler insofern auch interessant, weil hier sind die Jahrhunderte der Konfessionalisierung und des Ausbaus des frühneuzeitlichen Staates. Da werden sozusagen die Fundamente gelegt für unsere unter heutiges Staatswesen, also auch im Heiligen Römischen Reich, Deutsche Nation, kann man das untersuchen und betrachten. Und das bedeutet zweierlei. Zum einen halt, dass die Kompetenzen zwischen Staat und Kirche ausdifferenziert werden in dieser Zeit und insbesondere in Venedig. Im venezianischen Staatswesen arbeiten überhaupt keine Kirchenmänner, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt sogar eine Magistratur, heißt das, die die Klöster überwacht. Also weltliche Männer, die halt darauf schauen, ob die ganzen Dogmen der Kirche de facto eben auch eingehalten werden. Das ist das eine. Und das zweite ist eine Professionalisierung halt innerhalb des frühneuzeitlichen Staates. Also diese Mischverfassung oder Regierung entwickelt sich permanent weiter in Venedig. Und es gibt dann mit dem Abschluss des Konzils von Trient 1563 auch Gesetze beispielsweise, die mich in meiner Doktorarbeit dann wiederum interessiert haben, weil sie die gebrochenen Eheversprechen kriminalisieren. Also erstmal werden sie formalisiert, indem ein ganz bestimmter Ablauf, also müssen dann im Beisein von Zeugen, öffentlich etc. geschlossen werden und nicht mehr klandestin und heimlich. Und wer dagegen verstößt, und das waren ja in der Regel dann Männer, können die Frauen halt auf die Einhaltung dieses gebrochenen Eheversprechens halt klagen. Und das tun sie auch. Und damit kann man, und das habe ich dann wiederum in meiner Doktorarbeit gemacht, sozusagen diese Prozesse der Staatsbildung und Konfessionalisierung halt an spezifischen Delikten untersuchen und gleichzeitig eben auch diese geschlechterspezifische Dimension halt mit raussuchen. So, und jetzt komme ich zum Niedergang. Den gibt es natürlich, oder was heißt natürlich? Also es gibt ihn halt mit Blick auf den Handel, Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, führt dazu, dass dieses ganze Gefüge von Handel im Mittelmeerraum, und Venedig hat ja auch eine Reihe von Besitzungen gerade im östlichen Mittelmeerraum, dass die nicht mehr im Zentrum halt Europas stehen, sondern sozusagen zu so einem Binnenschauplatz halt in einer sehr viel größer und globalisierten Welt werden. Und was ich interessant finde, es gibt tatsächlich dann auch die Befürchtung von einigen Zeitgenossen im 16. Jahrhundert, Priuli, auch Patrizia sitzt auch im Großen Rat in Venedig, der sozusagen immer oder visioniert sofort, dass es jetzt einen Verlust halt an Handelswegen etc. und vor allen Dingen eben auch einen Verlust an dann natürlich Gewinn halt gibt.
Ja.
Also es kommt sozusagen irgendwie immer so ein bisschen drauf an, was man untersucht. Also darum, das Ja im Anfang deiner Frage. Ja,
vielen Dank. In diesem Zeitraum ereignen sich die zwei von dir bereits erwähnten Pestausbrüche in der Stadt. Du willst nun die Pestpolitik Venedigs in diesem Zeitraum untersuchen und stellst das unter das Stichwort Schutz für die Serenissima. Dieser Schutz oder diese Schutzpolitik vollzog sich ja auf unterschiedlichen Ebenen. In den wirtschaftlichen Handelsbeziehungen nach außen, um zu verhindern, dass die Pest nach Venedig kam. In den Maßnahmen, die man in der Stadt ergriffen hat, um für Prävention zu sorgen. Und dann, um eine Politik zu betreiben, die im Fall des Ausbruchs dafür sorgt, dass möglichst schnell vorüber ging. Diese drei Ebenen hängen offensichtlich miteinander zusammen, aber sie sind doch irgendwie für sich auch allein gestellt und führen zu unterschiedlichen politischen Maßnahmen in der Stadt. Beginnen wir doch mal in der Stadt. Was wurde denn getan? Wie versucht die Stadt dafür zu sorgen, dass innerhalb der Stadt die Pest nicht ausbrechen kann?
Sie sehen, also was bekannt ist halt oder was man halt weiß über diese Schutzmaßnahmen der Serenissima, also der Venezianischen Republik, ist, dass sie relativ früh auch schon bei der ersten großen Pest, die besonders intensiv untersucht wurde, also der Pest von 1348, fällt in deiner Epoche, Schwarzer Tod genannt, da fängt die Serenissima schon an zu reagieren. Und sie tut das vor allen Dingen erstmal auch institutionell, indem sie Lazarette schafft, also das sogenannte Lazaretto Vecchio, also das alte Lazarett und dann das Lazaretto Nuovo. Diese Lazarette werden auf Venedig vorgelagerten Inseln gegründet und sind funktional dadurch unterschieden, dass das alte Lazarett, da hat man die tatsächlich schon an Pest erkrankten hingeschickt und letztendlich eben, damit sie dann dort sterben können. Das Lazaretto Nuovo da sterben auch Menschen, aber hat die Funktion, hat sowas wie eine Quarantänefunktion. Also Quarantäne kommt auch aus dem Italienischen von Quarantia, also 40. Das heißt, Menschen und Waren, die beispielsweise aus der Levante halt kamen, wurden dort erstmal auf der Insel kaserniert. Die Schiffe wurden mit Essig desinfiziert, man hat die Waren in die Sonne gepackt und hat auch die dann mit irgendwelchen Kräutern versucht zu reinigen. Da merkt man eben halt schon, dass man davon ausging, dass diese Miasmen tatsächlich dann an Stoffen oder an anderen Materialien halt hingen und man hat versucht, die zu reinigen. Das ist eine Maßnahme sozusagen, auch der Schutz eben von außen. Wie ging, wie wurde damit umgegangen? Auf der anderen Seite wurden innerhalb der Stadt, dort, wo es, also erstmal werden alle stinkenden Gewerbe, die werden ausgelagert. Es wird auch versucht, eben keine Tiere in der oder Abfälle und Müll halt rumliegen zu lassen. Also alles, was üblen Geruch und Gestank fabrizierte, sollte ausgelagert werden. Das ist eine zweite Maßnahme, die führt dann dazu, dass auch in der Betrachtung der Ärzte in Venedig es einige sehr reine und saure Quartiere gibt. Andere, wie beispielsweise Rialto, wo ja auch der Markt war, oder auch auf San Marco war ein Markt, der dann aber auch im Zuge dieser Maßnahmen tatsächlich geschlossen wurde. Die Buden wurden weggefegt halt vom Markusplatz. Und es wurde eigentlich alles in diese Zone halt des Rialto konzentriert. Und dort wurde halt mit extrem hygienischen Maßnahmen gearbeitet. Gleichzeitig gibt es sowas wie patrouillierende oder Patrouillen, die durch die Stadt gehen und auch darauf achten, dass der Müll oder auch die Pinkeltöpfe, also dass die nicht auf die Kalle oder in den Kanal entleert wurden. Es gibt auch Nachbarn, die das bezeugen und dann wiederum halt eben dann melden. Also es entsteht da auch sowas wie ein Wachsamkeitsregime oder ein Kontrollregime, je nachdem, wie man das fasst. Und habe ich jetzt was vergessen?
Nee, aber wir reden einfach weiter. Und wenn wir noch was
Ja. Einfällt. Ach so, und dann gibt es natürlich, genau, dass wir, der dritte Aspekt ist natürlich dann der medizinische Aspekt, dass Mediziner, das kann man auch ganz gut an medizinischen Gutachten sehen, halt sehr eng mit der venezianischen Regierung dann auch in diesen Pestfällen halt zusammenarbeiten. Was ich sehr interessant finde, ist, dass man, weil die Mediziner eben immer noch an, oder die hängen halt an dieser Miasmen-Theorie halt fest, die, wenn man sie so behandelt, wie sie behandelt wurde, kaum schützende Resultate halt hervorbringt. Und das, was die venezianische Regierung tut an und unternimmt an Maßnahmen, das schützt letztendlich sehr viel stärker, würde ich jetzt auch mal thesenhaft formulieren, als das, was die Ärzte in dieser Zeit leisten.
Ja. Und wenn sie jemanden erwischt hatte, dann wurde er ins Lazaretto Vecchio geschickt. Und wenn jemand möglicherweise erkrankt war, dann dürfte er ins Lazaretto Nuovo.
Ja, wie streng das dann getrennt wurde in der Praxis, weiß ich gar nicht. Aber was klar ist, in dem Moment, wo es jemanden halt erwischt hat, wurden auch diese Häuser desinfiziert. Die Menschen, die dort lebten, wurden auch in den Häusern teilweise eben auch eingeschlossen dann und konnten diese Häuser nicht verlassen. Was, glaube ich, auch noch überhaupt nicht untersucht ist, wie dann überhaupt so eine alltägliche Versorgung halt passierte und stattfand. Es gibt ja auch in Venedig unterschiedliche Viertel. Vielleicht wissen Sie, dass Venedig ist tatsächlich eine sehr interkulturelle Stadt. Da leben ja nicht nur Venezianer, sondern da leben auch andere Italiener aus anderen Regionen, aber es leben auch Deutsche dort, es leben Muslime dort, also es ist auch eine Stadt, es leben Griechen dort, ist auch eine Stadt, die unterschiedliche Kulturen zusammenbringt, unterschiedliche Religionen zusammenbringt. Und das finde ich eben auch interessant zu untersuchen, gibt es unterschiedliche Reaktionsweisen, ob man jetzt christlich oder muslimisch ist. Also wie schützen sich dann auch die Menschen aktiv in dieser Stadt? Ja.
Also wenn so eine Pest gerade wütete, war es besser, man bekam keine Erkältung oder irgendwas, sondern landet man möglicherweise auch in diesem Lazaretto und holt sich dann die Pest.
Na, das sind ja, ist ja eigentlich diese Beulenpest, die gar nicht so viel produzierte. Es gibt auch die Lungenpest, aber ich glaube, diese Pesten 16., 17. Jahrhundert, das waren tatsächlich die mit Beulen und das konnte man dann ja sehr gut sehen. Ja.
Ist die Pest also sowas wie ein Modernisierungsbeschleuniger gewesen? Diese Präventionsmaßnahmen, diese Hygienemaßnahmen, die Müllentsorgung, das Medizinwesen, wird das alles oder entwickelt sich das beschleunigt durch die Herausforderung, der man gegenübersteht?
Also ich würde sagen, ich hatte ja schon diese Ausdifferenzierung und Ausbau des frühneuzeitlichen Staates mit erwähnt. In der Beziehung, ja. Also es führt eben auch dazu, ja, dass dieses Gesundheitsamt sozusagen, die Providori alla Sanità halt gegründet werden und dass auch wiederum eine neue Zusammenarbeit zwischen diesen unterschiedlichen Ämtern funktioniert. Das finde ich, kann man schon sagen.
Und der Protektionismus wird ja im engeren Sinn die Kontrolle des Außenhandels verstanden, die Regulierung des Außenhandels. Fand das auch statt im Rahmen dieser Maßnahmen? Versuchte man sich auch zu schützen mit der Kontrolle der Handelswege oder der Kontrolle der Schiffe, die nach Venedig kamen?
Also Handelswege bleiben eigentlich konstant. Also auch trotz des sozusagen schon erwähnten der geringeren Bedeutung halt des Levante-Handels halt durch die Entdeckung halt von Kolumbus und dem dann einsetzenden Welthandel. Das bleibt eigentlich gleich. Es verringern sich die Waren, es kommen weniger und das läuft, soweit ich weiß, aber das ist eben auch ein Punkt, der mit untersucht werden musste. Aber was man bislang halt weiß, ist, dass es eigentlich die Pest keine Einbrüche produzierte. Was man aber weiß, ist, dass gerade dieses Lazaretto Nuovo sich eben für diese Schiffe wird für diese Handelsschiffe wird dieses Lazaretto Nuovo zur ersten Anlaufstation in Venedig. Die können eben nicht mehr direkt reinfahren, sondern die werden halt dort aufgehalten. Die Menschen müssen raus, die Waren müssen raus und bei denen, die werden dann in Quarantäne gesteckt, so lange, bis man weiß, nein, die schleppen jetzt nichts nach Venedig ein.
Aha. Also die Handelswege blieben offen, aber man versuchte die Personen und Waren, die nach Venedig kamen, zu kontrollieren. Gut. Also kann man das als Steuerung des Außenhandels bezeichnen? Also ist das eine protektionistische Handelspolitik, die Venedig in dieser Zeit betreibt, um sich auch vor der Pest zu schützen? Oder passt das Wort nicht?
Ja. Also du bist ja der Wirtschaftshistoriker von uns beiden. Ich bin auf deine Antwort gespannt. Ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Also nach dem allgemeinen Verständnis ist das ja eher eigentlich kein protektionistisches Vorgehen, sondern man lässt es so laufen, wie es bisher gelaufen ist, aber versucht dann die Schäden zu minimieren. Das ist ja das, was Venedig halt tut. Das ist aber auch so ein bisschen das, also was ich jetzt referiere, bezieht sich auch auf das, was wir wissen. Das ist ja auch das Interessante, ob dann durch dieses Projekt es auch neuere Erkenntnisse gibt und vielleicht dann doch sehr viel stärker halt in diesen Außenhandel eingegriffen wird, als man bislang weiß.
Ja. Obwohl, es bleibt ja eine interessante Beobachtung, dass Venedig so eine Balance zu finden sucht. Auf der einen Seite bleibt der Handel offen, weil die Stadt auch so stark angewiesen ist auf diesen Handel. Und andererseits versucht man, die Risiken zu minimieren. Der offene Handel wird stärker als zuvor kontrolliert. Und es entstehen, wenn ich mich recht erinnere, ja Kontrollstationen am Lido, also am Eingang in die Lagune, und schon vorgelagerte Kontrollmechanismen in venezianischen Städten, in der Adria beispielsweise, und eine genaue Dokumentation auch des Schiffsverkehrs, verbunden mit Informationen zum Kranken, Gesundheitszustand der Reisenden, auch Schiffen und der Terra Firma. Also der Handel soll offen bleiben, aber möglichst genau kontrolliert. Das ist vielleicht eine typische Antwort einer solchen Fernhandelsrepublik.
Ja, und was für Venedig, also auch in allen anderen Belangen eigentlich sehr typisch ist, dass sie immer versuchen, irgendwie auch so Gegensätze miteinander zu vereinen. Also auch wenn sie mit den Osmanen dann irgendwann im Krieg liegen, schließen sie sofort wieder einen Friedensvertrag, damit die Handelsbeziehungen davon nicht gestört werden. Das können sie sehr gut, und das ist eine Politik, die sie eigentlich auch auf der Terra Firma, also Terra Firma ist letztendlich das, was jetzt das heutige Friaul und die Emilia-Romagna ist. Also Venedig ist ja eine Insel und liegt in der Lagune. Und die Terra Firma ist das feste Land übersetzt. Und damit ist eben das Festland dann auch gemeint. Also das meinen wir jetzt auch, wenn wir von Terra Firma sprechen.
Ja, gut. Vielen Dank. Und was bleibt eigentlich? Kann man, also ganz sichtbar bleiben Kirchen. Die Venezianer haben Kirchen gebaut, um daran zu erinnern, dass die Pest vorübergegangen ist, oder besser gesagt, um der Madonna beispielsweise zu danken dafür, dass sie die Pest besiegt haben. Zum einen. Zum anderen kann man Venedig eine Vorreiterrolle zugestehen bei dieser Art von Pestpolitik. Wird Venedig nachgeahmt von anderen italienischen Republiken oder Königreichen nördlich der Alpen, oder war Venedig eingebettet in so einen allgemeinen Prozess der Frühneuzeit?
Also einige dieser Schutzmaßnahmen übernimmt die Serenissima, also übernimmt Venedig halt aus Mailand, wo sie offenbar tatsächlich halt eben neue Wege einsteckt, ist tatsächlich diese Quarantäne. Diese Quarantänestation, das hast du ja jetzt eben auch, glaube ich, schon kurz erwähnt, die werden dann auch auf den Handelsrouten halt Richtung östliches Mittelmeer halt eben auf einigen, in einigen Städten, in einigen Gegenden halt errichtet. Und das ist auch jetzt unabhängig von der Miasmen-Theorie, war das auch eine enorm wirksame Maßnahme natürlich. Also egal, wie man sich jetzt diese Krankheit halt erklärte und wie richtig das nach unserem Verständnis ist, folgte diese Maßnahme einfach Erfolge.
Ja. Vielen Dank. Also noch heute können Besucher, Besucherinnen von Venedigs die Auswirkungen der Pest oder die Dankbarkeit der Venezianer, dass die Pest vorübergegangen ist, besichtigen in Madonna della Salute beispielsweise, eine große Kirche, die man vom Markusplatz auch wunderbar sieht, zeigt uns vielleicht den Schrecken, den die Pest damals verursacht hat, und die Dankbarkeit und vielleicht auch die wirtschaftliche Prosperität, die Venedig in dieser Zeit noch besessen hat, um sich da den göttlichen Mächten und der Madonna gegenüber erkenntlich zu zeigen. Liebe Daniela, herzlichen Dank, aber nein, du hast dann noch eine Beobachtung.
Ich dachte, wenn wir bei den Kirchen sind, es gibt ja auch die Redentore-Kirche, ja. Palladio-Kirche auf der Giudecca, und es gibt auch das, die ist auch als sozusagen eine der Motivkirchen halt mit der Madonna della Salute, die von der venezianischen Regierung, der Signoria, erbaut wurde, und es gibt auch das Fest, das jährliche Fest sozusagen, daran zu erinnern, dass Venedig diese Pest auch überlebt hat. Und das ist wirklich ganz toll. Ich weiß nicht, ob Sie da mal in Venedig waren. Die Kirche steht auf der Giudecca. Und dann wird halt von Venedig aus, werden so Pontons aneinandergereiht. Und man kann dann mit ganz vielen anderen über diese Pontons streiten in diese Kirche. Und dann gibt es, ich würde jetzt immer sagen, so bayerische Süßigkeiten, also ganz viel so Schmalzgebäck und sowas. Und dieses Fest lebt, oder die Venezianer leben und feiern tatsächlich auch dieses Fest, auch die Kinder lieben es natürlich auch.
Vielen Dank. Daniela, vielen Dank für diese Einführung in die venezianische Festpolitik der frühen Neuzeit und die Multidimensionalität, die damit verbunden gewesen ist. Danke sehr.
Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zum schillernden Thema Protektionismus finden Sie in unserer Podcast-Reihe.